Seite stehen, denn es geht ja eigentlich um diese vier Jungs heute Morgen. Und ich habe letzten Sonntag gefragt, ob sie einen Wunsch haben, weil ich dachte, das ist ihr Tag und man kann ja vieles predigen, aber ich möchte eigentlich etwas predigen, was die interessiert. Und sie kamen dann nach dem biblischen Unterricht letzten Sonntag zum Schluss, sie möchten gerne, dass man über die Versuchung von Jesus predigt. Dachte ich, au, darüber habe ich aber noch nie gepredigt. Aber gleichzeitig dachte ich, Hut ab, denn das ist ein sehr relevantes, sehr wichtiges Thema. Wenn man ins Erwachsenenleben steigt, da kommen nämlich viele Versuchungen auf uns zu. Und ich dachte, ah ja, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, das als Thema zu nehmen. Super. Und dann freue ich mich, jetzt etwas darüber zu erklären. Ihr seht den Folienhintergrund. Man sieht es vielleicht von hinten nicht so gut. Da ist ein Läufer in den Startlöchern. Und ich denke, es ist doch auch so, wenn man das Erwachsenenleben vor sich sieht, oder vielleicht eine neue Lebensphase, wie zurück nach Australien ziehen, ist das, wie wenn man irgendwo in den Startlöchern ist und dann, Achtung, fertig, los, und dann geht's los und dann muss man Verschiedenes bewältigen. Und dann kommt mir noch etwas in den Sinn zum Thema Versuchung von Jesus. Jesus war ja ganz Mensch und ganz Gott. Welcher Teil von Jesus wurde jetzt versucht? Oder kann Gott versucht werden? Gott kann nicht versucht werden. Also musste Jesus mit seinem menschlichen Anteil diese Versuchung bestehen. Also es gab keine übernatürlichen Tricks und wir werden dann das auch sehen, das war ja auch ein Teil der Versuchung, dass man dann übernatürliche Kräfte anwendet, um irgendetwas zu entgehen, aber das ging in dem Fall nicht. Also Gott musste eigentlich mit Jesus das so vereinbaren, dass Jesus jetzt als Mensch versucht wird. Und es gibt einzelne Stellen im Leben von Jesus, wo Jesus als Mensch ganz allein war. Kommt jemandem eine andere Stelle in den Sinn, wo Jesus ganz allein war, ohne seinen Vater? Am Kreuz. Ja. Also das ist jetzt so eine Stelle am Anfang des Wirkens von Jesus. Und es gibt eine andere Stelle bei der Kreuzigung, da musste Jesus den vollen Schmerz selber wie ein Mensch erleben. Da gab es kein Ausweichen in die göttliche Natur, obwohl das möglich gewesen wäre. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ja, ich könnte schon ein paar Legionen Engel aufbieten und mir die ganze Sache ersparen. Aber das war jetzt in diesem Fall nicht so. Wir lesen den Bibeltext und zwar werde ich es so machen, ich werde etwas vor dieser Versuchungsgeschichte mit euch angucken und nach der Versuchungsgeschichte, denn eine Geschichte ist ja immer in einem bestimmten Kontext in der Bibel. Da gibt es etwas vorher und etwas nachher und diese Dinge müssen im Zusammenhang gesehen werden. Und for the English speakers, you can open your Bible app and check in Luke chapter 3, we'll start 21 and then chapter 4 of Luke. Ich lese das vor, man kann in seiner Bibel mitlesen oder da vorne mitlesen. Zusammen mit den vielen Menschen hatte auch Jesus sich taufen lassen. Als er danach betete, riss der Himmel auf und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Das ist also das Kapitel im Lukas-Evangelium vor dem Kapitel 4 mit der Versuchung. Jetzt gehen wir zum Kapitel 4, wo es am Anfang heißt, Vers 1, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan und ging in die Wüste. Der Geist hat ihn dazu gedrängt. 40 Tage blieb er dort und wurde vom Teufel versucht. Während der ganzen Zeit hat er nichts gegessen, so dass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, dass er zu Brot werde. Aber Jesus antwortete, nein, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Der Teufel führte ihn auch auf einen hohen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und sagte, diese ganze Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn sie ist mir überlassen worden und ich gebe sie, wem ich will. Alles soll dir gehören, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Aber Jesus entgegnete, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Der Teufel brachte Jesus sogar nach Jerusalem, stellte ihn auf den höchsten Vorsprung im Tempel und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Es steht ja geschrieben, er wird seine Engel aufbieten, um dich zu beschützen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Als der Teufel sah, dass er mit keiner Versuchung zum Ziel kam, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Es gibt in meiner Erklärung zu diesem Bibeltext 6 Punkte. Und am Schluss werde ich ein bisschen fragen, ob man sich noch an die 6 Punkte erinnert. Ich werde euch nicht aufstehen lassen. Und so wie im Katechismus, dass man offiziell antworten muss. Aber überlegt euch einfach, dass ihr die 6 Punkte ein bisschen im Kopf behalten könnt. Der erste Punkt heißt, einem Höhepunkt folgt ein Test. Was ist der Höhepunkt hier? Es gab ein großes Erlebnis der Taufe. Der Heilige Geist kam sichtbar wie eine Taube auf Jesus und die Stimme vom Himmel sagte, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude. Ganz, ganz tolles Erlebnis und bestätigt von Gott, sichtbar der Heilige Geist mit einer Taube, Stimme vom Himmel, das, also wirklich ein super Programm. Und nachher, die nächste Geschichte ist ein Test, nämlich die Versuchung. Und das ist etwas, was ich euch mitgeben möchte als erster Punkt. Im Leben kommt oft nach einem geistlichen Höhepunkt ein Test, in unserem Fall ein Test im Alltag. Also man geht zum Beispiel an eine BU-Freizeit und hat eine ganz tolle Erfahrung in der Gemeinschaft, eine Erfahrung im Glauben. Und am nächsten Tag fragt der Kollege in der Schule, so, bist du auch im Fischli-Club? Weil viele Leute einen Fisch hinten am Auto haben, wird da manchmal gespottet, dass die es diejenigen vom Fischli-Club sind. Und wie reagiert man darauf? Sagt man, nein, mein Vater hat keinen Fisch am Auto. Oder nutzt man die Möglichkeit, dann wirklich auch etwas zu sagen? Das sind ganz kleine Dinge, nicht in der Größenordnung von Jesus. Aber es ist oft so, dass wir einen Höhepunkt, eine Konferenz, eine Predigt oder etwas erleben und richtig gut drauf sind im Glauben. Und nachher kommt ein Test. Wir müssen uns irgendwie bewähren. Vielleicht kommt der Test in der Gesundheit, dass wir durch Krankheit angefochten werden. Kommt ein Arztbericht, da ist irgendein Geschwür oder was es auch ist. Es ist wirklich oft in unserem Glaubensleben so, dass wir uns bewähren müssen und dass wir herausgefordert werden, so zu reagieren, wie Jesus es von uns möchte. Also, einem Höhepunkt folgt ein Test. Das ist der erste Merksatz, ja, von 6. Nicht so viel, oder? 6 sollte man merken können. Dann das zweite. Ein wichtiger Dienst braucht Vorbereitung. Da steht zuerst mal etwas Wichtiges. Gottes Geist führt Jesus in die Wüste. Also es ist nicht der Teufel, der Jesus in die Wüste geführt hat, sondern Gottes Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Und dort gibt es eine Vorbereitung mit 40 Tage Fasten. Jetzt diese Zahl 40, jetzt fragen wir mal ein bisschen die Erwachsenen. Wo kommt diese Zahl 40 sonst noch in der Bibel vor? 40 Jahre, 40 Tage, und sie gibt es nämlich ganz viele. Wem kommt etwas in den Sinn? 40 Jahre in der Wüste. Und? Ja? Elia lief 40 Tage in der Wüste. Nach einer ganz besonderen Verpflegung von Gott, ja, durch einen Engel, läuft er 40 Tage. Sonst, was hast du? Jawohl, von Ostern bis Himmelfahrt. Also, es gibt ganz viele. Also, 40 Tage ist irgendwie eine wesentliche Zahl oder 40 Jahre für besondere Ereignisse. Und jetzt in dem Fall sehen wir das auch. Ich habe hier noch eine Liste. Geschichte von Noah, 40 Tage Sintflut und es gibt noch Verschiedenes, aber einige von euch haben das sehr gut auch im Kopf. Und es ist sehr wichtig, dass man auch überlegt, selber vor einem wichtigen Dienst eine Vorbereitung einzuplanen. Wir reisten 2002 erstmals nach China aus, für ein Jahr, und dann 2009 reisten wir aus und blieben dann 6 Jahre. Und beides Mal habe ich für mich eine längere Gebets- und Fastenzeit geplant. Und ich möchte das einfach auch sagen, dass wir, wenn wir einen wichtigen Dienst angehen, wenn ihr mal später, ja, einen wichtigen Dienst, Gideon hat ja erwähnt, vielleicht möchte dich auch Gott mal so brauchen, wie er den Gideon in der Bibel brauchte, aber wenn man sowas überlegt, einen solchen wichtigen Dienst, ist es sehr wichtig, dass man sich auch vorbereitet. Und Jesus hat gefastet. Das ist etwas, was vielleicht heute nicht mehr so in Mode ist, aber das kann man auch tun, allein oder unter Anleitung, zusammen mit anderen. Das kann eine unterschiedliche Länge sein, muss nicht unbedingt 40 Tage sein. Aber es ist wichtig, wenn wir einen besonderen Dienst von Gott aufgetragen kriegen oder einen neuen Dienst, dass wir uns gut darauf vorbereiten. Und einige von uns haben schon verschiedene Mal irgendeinen Dienst angefangen oder sind nach Deutschland gekommen für einen Dienst hier an der Black Forest Academy oder was es auch ist. Und die Frage ist, wie bereiten wir uns auf wichtige Dienste vor? Liest man vor allem Bücher über die deutsche Kultur und liest über deutsche Gepflogenheiten? Oder gibt es auch diese Möglichkeit, eine längere Vorbereitungszeit vor Gott einzuplanen? Und ich möchte das auch denjenigen empfehlen, die für kürzere oder längere Zeit in ihr Heimatland zurückreisen, zu überlegen, ja, wie bereiten wir diese neue Lebensphase auch geistlich vor? Ja, dann kommt es zur ersten Versuchung. Und zwar habe ich den Titel gewählt, sein Schicksal nicht erzwingen. Also die erste Versuchung bestand darin, so wie ich das verstehe, den Hunger nicht als Mensch zu ertragen, sondern göttliche Kräfte einzusetzen. Da habe ich ja das am Anfang erklärt. Ja, welcher Teil von Jesus wird denn versucht? Sein göttlicher oder sein menschlicher Teil? Und der Teufel hat Jesus nahegelegt, du musst das jetzt nicht so tierisch ernst nehmen. Ich meine, du hast ja die Möglichkeit, dem auszuweichen. Hunger ist doch was Ekliges. Du kannst das schnell lösen, das Problem. Und Jesus antwortet, es steht geschrieben. Und an die Erwachsenen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von was? Ja, Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wie können wir das vielleicht in die heutige Zeit umsetzen? Ich habe es so formuliert, körperliche oder materielle Bedürfnisse sind nicht das Wichtigste im Leben, sondern Gottes Kraft. Es geht nicht in erster Linie um das Körperliche, um das Materielle. Sogar wenn wir krank sind, könnte man sagen, Ja, so wie die meisten Leute heutzutage sagen, wenn man sagt, hallo, wie geht's? Da sagen die, Hauptsache gesund. Ja, Hauptsache gesund, bin ich nicht ganz einverstanden. Natürlich ist unsere Gesundheit, kann man sagen, unser wichtigstes Gut, rein menschlich gesehen. Aber es gibt auch kranke Leute, die haben eine große Ausstrahlung und erleben mit Gott ganz unwahrscheinliche Dinge und sind ein Zeugnis und eine Ermutigung für andere. Das Körperliche und das Materielle ist nicht unbedingt das Erste, was zählt. Und die Stillung der Bedürfnisse kann man abkürzen, aber es ist deshalb nicht richtig. Und zwar gibt es unter chinesischen reichen Geschäftsleuten ein geflügeltes Wort, das heißt, die erste Million ist eine schmutzige Million. Könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet? Das heißt, man macht irgendwelche Tricks, die nicht sauber sind, und wenn man mal eine Million hat, dann kann man dann ordentlich Geschäfte führen. Das ist eine Abkürzung. Und der Teufel hat Jesus auch eine Abkürzung empfohlen. Und manchmal gibt es das auch im Berufsleben. Abkürzungen, so ein paar Dinge, die nicht wirklich illegal sind, aber auch nicht sauber. Manchmal sind sie sogar illegal. Und deshalb möchte ich euch das nahelegen. Geh den Weg mit Gott auch in Bescheidenheit. So als Motto fürs Leben. Nicht eine Abkürzung wählen, die man vielleicht wählen könnte, wie auch Jesus hätte das Problem beheben können mit einer Abkürzung über seine göttliche Natur, aber dass wir, ihr werdet jetzt vielleicht nicht Millionär und fangt nicht mit einer schmutzigen Million an, aber etwas in der Art gibt es auch heute, und diejenigen unter uns, die im Berufsleben stehen, wissen sehr genau, was das bedeutet. Es gibt mögliche Abkürzungen, die man wählen kann, die aber nicht richtig sind und die auch nicht Gott ehren. Der vierte Punkt, wahrer Einfluss kommt von innen. Jetzt geht es um die zweite Versuchung. Übrigens, wenn ihr die Bibel lest, werdet ihr feststellen, dass die Reihenfolge der Versuchung nicht in allen Evangelien die gleiche ist. Also zuerst kommt das mit Stein und Brot bei allen, aber nachher kommt zum Teil die Zinne auf dem Tempel und zum Teil die Herrschaft über die Welt. Jetzt in dem Fall beim Lukas-Evangelium geht es um die Weltherrschaft. Über den Teufel oder mit der Hilfe des Teufels Macht gewinnen. Aber da habe ich mir überlegt, ja, der Teufel bietet Jesus die ganze Welt an. Aber wem gehört eigentlich die ganze Welt? Also im Schweizerdeutsch würden wir sagen Bluffsack. Also er ist eigentlich ein Bluff, der bietet was an, was im Endeffekt ihm gar nicht gehört. Ja? Und so wird was vorgespiegelt, was eigentlich nicht der Realität entspricht. Und Jesus antwortet mit einem Bibelwort, Gott allein gehört unsere Anbetung. Und das steht auch im ersten Gebot, dass es einen Gott gibt, dem unsere Ehre und Anbetung gehört und keine anderen Götter neben ihm. Wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, vor allem am Anfang der Kirchengeschichte im Römischen Reich, hat dort das Evangelium die Welt nicht mit Waffen erobert, sondern mit Liebe und Gottes Geist. Die Römer hatten damals die mächtigste Armee der Welt, also wenigstens der westlichen Welt. Wir reden jetzt nicht über Asien, wo China viel größer war als die Römer. Aber in dem Fall hatten die eine große Armee und trotzdem hat das Evangelium die Welt durchdringen können und hat mehr Überzeugungskraft ausgeübt als alle politische und militärische Macht der Römer. Oft gewinnen die Ideologien mit einer Idee zuerst. Waffen folgen dann vielleicht später. Oder man sagt auch, der Schreibstift hat mehr Kraft als eine Waffe. Denn wichtige Konzepte und Ideologien in der Welt sind entwickelt worden von Leuten, die sich was ausgedacht und niedergeschrieben und verbreitet haben. Nicht die Waffen. Und manchmal können auch alle Waffen etwas nicht unterdrücken, wenn es ums Evangelium geht. Und der letzte Satz hier heißt, innere Kraft überzeugt mehr als äußere Kraft. Innere Kraft überzeugt mehr als äußere Kraft. Ich habe mal eine Schulung angeboten bei der Autofirma Audi in Peking. Und zwar die Abteilung Infotainment. Das ist so ein neudeutsches Wort, Infotainment. Das sind alle Geräte im Auto, die mit Information oder Unterhaltung zu tun haben. Also Navigationsgeräte und dann natürlich CD-Player und Radio und weiß nicht was. Und da habe ich versucht, mein Anliegen der Schulung zu erklären. Und in der Beratungsfirma, für die wir in China gearbeitet haben, haben wir immer gesagt, Leadership from the inside out. Leitung von innen nach außen. Das Innere ist das, was zählt. Denn ich habe gefragt, welche Art von Chef überzeugt denn mehr? Der eine gute Rhetorik, eine gute Management-Ausbildung hat oder ein Chef, bei dem es eine Vertrauensbeziehung gibt, wo man merkt, da stimmt das Innere. Und auf den kann ich vertrauen, was er sagt, wird er auch halten, zum Beispiel. Und da haben die Leute dann gefunden, ja, eigentlich ist es schon das Innere, was zählt. Und die Art von Schulung haben wir dann auch angeboten, um das zu fördern. Jetzt kommt der fünfte Punkt. Da geht es um Sicherheit und Erfolg. Und der Titel hier heißt Sicherheit und Erfolg nur in Gottes Willen. Die Versuchung war da, und dies, sich da von der Tempelzinne runterzustürzen. Und diesmal hat der Teufel was gelernt, jetzt nutzt er nämlich selber ein Bibelwort. Ja, das erste Mal hat der Teufel eine Versuchung ausgesprochen und Jesus hat mit einem Bibelwort geantwortet. Und jetzt sagt der Teufel selber ein Bibelwort. Ja, es heißt doch, die Engel werden dich bewahren und du wirst an deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen und das wird alles laufen. Und Jesus antwortet, man soll Gott nicht herausfordern oder Gott nicht versuchen. Und es gibt heute moderne Abwandlungen, also so wie ich das beobachte, Gott herauszufordern. Denn man kann sich die Frage stellen, muss Gott mir Erfolg schenken? Ja, es gibt Leute, die die Bibel zitieren und sagen, Gott hat versprochen, Leute, die ihm vertrauen, zu segnen. Das heißt, wenn du wirklich Gott vertraust, solltest du auch finanziell Erfolg haben. Also, und das ist so eine Art, Gottes Wort zu nutzen, um Gott herauszufordern. So wie der Teufel das gemacht hat mit Jesus. Eine recht subtile Art, denn es steht geschrieben. Die Leute werden sagen, ja, es steht in der Bibel. Also wird Gott uns segnen. Oder muss Gott mir Gesundheit schenken? Ja, wir könnten ja auch sagen, wer wirklich auf Gott vertraut, wird nicht krank. Und es gibt auch Leute, die das sagen. Und auch mit den Bibelworten. Mit Bibelworten sagen, Gott schenkt Bewahrung und Gesundheit denjenigen, die ihm vertrauen. Oder muss Gott meine Fehler ausbügeln? Ja, Gott vergibt mir ja. Und wir lesen das sogar in der Bibel, im Römerbrief Kapitel 6 gibt es diese Stelle, ja, sollen wir einfach drauf lossündigen, damit sich dann Gottes Gnade noch mehr zeigt? Also, wenn ich doch wirklich von Gottes Liebe getragen bin, dann wird er meine Fehler vergeben und ausmerzen. Also muss ich da nicht so vorsichtig sein. Das sind verschiedene Formen, die man sich mal gut überlegen muss, die Bibel zu nutzen, um etwas zu erreichen, was man erreichen will, und quasi Gott ein Bibelzitat vorzuhalten, um dann irgendeinen Erfolg zu kriegen. Genau das hat der Teufel gemacht mit Jesus. Er hat das aber durchschaut und sagt, nein. Gott gehört alle Ehre. Und ihn beten wir an, ihn, den allmächtigen Gott. Ihm gehört alles. Ihm gehört unsere Achtung. Und der Schlusssatz hier, wenn ich Gottes Willen und Berufung für mein Leben erkenne, kann ich sicher vorwärts gehen. Also wenn ich von Gott her weiß, zu was er mich beruft, das gibt mir dann wirklich Sicherheit und ich kann so vorwärts gehen. Und der sechste und letzte Punkt, nach dem Test folgt die Bestätigung. Dazu ein Bibelwort. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. Wenn ihr weiterzieht in eurem Leben, ihr vier Jungs, dann könnt ihr mit Sicherheit davon ausgehen, dass ihr geprüft werdet. Das sind jetzt ein paar Arten von Prüfungen, die wir in diesem Bibeltext gesehen haben. Es gibt noch andere. Aber mit Gottes Hilfe könnt ihr bestehen und in eurer Aufgabe auch Achtung erleben. So wie das Jesus erlebt hat. Er hat die Prüfung bestanden und er wurde geachtet und seine Predigt war mit Vollmacht und hat großes Aufsehen erregt, weil sie auch bestätigt wurde mit Wundern und Gottes Gegenwart. So, jetzt kommt die Fragen, die sechs Punkte. Ich frage zuerst, ob jemand von euch das weiß. Es fehlt immer ein Wort oder ein Ausdruck. Einem Höhepunkt folgt ein, wisst ihr noch was? Ein Test. Sehr gut. Dann, zweitens, ein wichtiger Dienst braucht, weiß jemand von euch? Wer weiß? Vorbereitung. Ich bin halt auch ausgebildeter Lehrer und so mache ich solche Sachen. und dann das dritte, sein Schicksal nicht, weiß ich nicht, was? Nicht? Nicht erzwingen. Viertens, wahrer Einfluss kommt von innen. Sehr gut. Sicherheit und Erfolg nur in Gottes Willen. Und nach dem Test folgt die Bestätigung. Sehr gut. Und wenn es technisch klappt, werden wir uns jetzt noch ein Video angucken. Das ist eine etwas moderne Interpretation der Versuchungsgeschichte, ist vom österreichischen Fernsehen. Einige haben es vielleicht gesehen. Und ihr werdet auch sehen, da kommt der Teufel, der Versucher, manchmal als Frau, manchmal als Mann. Und es wird damit mit verschiedenen Ideen gespielt, dass man sich nicht fixiert, in welcher Form ist dann da der Teufel wohl gekommen. Und ich dachte, so für die Jugendlichen ist das vielleicht auch was Interessantes, da noch ein Videoclip zum Schluss einzuspielen. Und wenn das klappt, dann kann nachher dann die Rahel wieder übernehmen.
Und dir gestattet zu fühlen, was Menschen spüren, wenn sie von mir versucht werden.
Aber um dies zu können, musst du auf alle Vorrechte verzichten.
Du musst auf jede Weise wie sie sein, so schwach, einsam und klein wie sie es sind. Verzichte auf deinen Schild. Verlasse den Schutz der Macht, die in dir wohnt. Verzichte auf deine Göttlichkeit. Verzichte auch auf deinen Vater, Jesus. Bist du gewillt, zu fühlen, was Menschen fühlen, Jesus? Ohne den Schutz des Vaters. Du weißt, dass das notwendig ist. Der Geist Gottes sagt dies, nicht ich. Nur auf diese Weise können wir einander herausfordern.
Ich bin gewillt.
Dies ist das Leben, Jesus.
Du siehst nicht sehr gut aus, Jesus. Bist du hungrig?
Ja.
Hier, befiehl diesen Steinen, sich in Brotlaibe zu verwandeln.
Du meinst, ich soll die Macht meines Vaters benutzen?
Du hast doch die Macht, diesen Steinen Befehle zu erteilen, oder?
Ich bin nur der Sohn.
Aber du hast doch auch die Macht.
Wenn ich sie auf diese Weise einsetze, verfehle ich seinen Auftrag. Ich soll den Menschen sein Wort bringen, nicht sie mit seiner Macht überwältigen.
Du bittest doch nur um Brot, um deinen Hunger zu stillen, Jesus. Menschen haben Hunger. Speise dein hungerndes Volk, Jesus.
Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt.
Du verstehst nicht, worum es geht, Jesus. Du besitzt die Macht, die Menschheit von ihren Sorgen zu erlösen. Speise diese Menschen. Viele hungern. Du kannst sie speisen.
Ich wurde geschickt, sie mit Wahrheit zu speisen.
Sie hungern nach Brot, Jesus.
Nein, sie sterben vor Hunger wegen der steinernen Herzen anderer Menschen, nicht weil es der Wille Gottes ist.
Und du kannst das ändern. All ihr Elend. Also, sie sollen dir zuhören. Einem Zimmermann aus Nazareth. Du und nur du hast die Wahrheit? Das Wort Gottes?
Auch andere haben die Wahrheit gesprochen.
Und die Menschen haben sie alle vernichtet. Seit tausenden von Jahren. Aber dir. Dir werden sie zuhören. Hä? Warum?
Sie werden.
Und wie willst du das erreichen? Sag, wie willst du sie dazu bringen, zuzuhören? Ich werde dir helfen. Es gibt nur einen Weg, dass sie auf dich hören, Jesus. Du musst sie überzeugen, dass du von Gott gesandt bist. Werf dich darunter und er befiehlt seinen Engeln, dich aufzufangen. Dann werden sie sehen, dass du jemand bist, dem man zuhören sollte.
Dann würden sie zuhören, nicht wahr?
Oh, jemandem, der das fertig bringt, würden sie zuhören, ja.
Aber das ist nicht der Wille meines Vaters. Wollte er nur, dass ich seine Gesetze, die Naturgesetze, verändere, hätte er mich nicht gesandt. Stelle Gott nicht für deinen eigenen Zweck auf die Probe.
Jesus von Nazareth, von Jerusalem, von Ägypten, von Bethanien und Bethlehem. Wo bist du noch gewesen, Jesus?
Nirgendwo.
Nein? Dann verstehst du nicht, was auf dem Spiel steht. Lass es mich dir zeigen. nicht der Zweite sein, sondern der Erste. Diese Macht hast du nie gespürt, ich aber schon. Bis jetzt hattest du noch nie dazu die Gelegenheit. Nun kannst du aber, wenn du willst, die Nummer eins werden.
Weißt du, was das bedeutet, Jesus?
Nein.
Macht ist das, was jeder Mann mehr will als alles andere auf der Welt. Sie töten dafür. Es gibt nichts, was kostbarer ist. Und du kannst sie besitzen.
Wie?
Falle nieder vor mir, Jesus. Ein einziges Mal. In deinem ganzen Leben, von Urzeiten bis in alle Ewigkeit, nur ein einziges Mal, Jesus. Das ist ein geringer Preis, wenn du den Gewinn bedenkst.
Hinweg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen! Ich will kein Menschenreich erschaffen, indem ich zum Mächtigsten werde, sondern indem ich der Ärmste werde.
Denn ich bin das Lamm Gottes.
Wir sehen uns wieder, Jesus. Es hat gerade erst begonnen.